SRF 2 Kultur.
Rachel Podger, Britin, in Deutschland aufgewachsen, fasziniert von der modernen Violine, verliebt in die Barockgeige.
Schönen Darmsaiten und es klingt ja ganz anders und so, das war so eine Aha-Situation für mich. Und mein Lehrer damals, dem gefiel das nicht und der hat mir dann laut und deutlich gesagt, das ist eine Mode, die vergeht, nimm das nicht an. You have been infected.
Und eine Frohnatur ist sie. Sie lacht herzlich und explosiv. Mit ihrer positiven Einstellung bringt es Rachel Podger weit. Sie setzt sich durch gegen ihre einstigen Geigenlehrer, zieht Darmsaiten auf ihr Instrument, gründet ihr eigenes Ensemble und wird mit 27 Jahren Professorin für Barockgeige in London. Bis heute ist sie eine gefragte Solistin und Lehrerin, auch in der Schweiz. Wie sie Bogen-Yoga unterrichtet, warum sie die moderne Geige nicht vermisst und weshalb sie schon mit jungen 30 Jahren das Gipfelwerk der Geigenliteratur, die Solosonaten und Partiten von Johann Sebastian Bach, eingespielt hat. Darüber sprechen wir jetzt in der kommenden Stunde. Das ist nur eine Mode. Die Barockgeigerin Rachel Podger. Eine Passage auf SRF 2 Kultur von Jenny Berg. Es ist die Zeit zwischen den Jahreszeiten, nicht mehr ganz Winter, noch nicht ganz Frühling. Da ist die britische Geigerin Rachel Podger zu Gast in Basel. An der Schola Cantorum gibt sie einen Workshop, kurz bevor die Corona-Pandemie Konzerte und gemeinsames Musizieren unmöglich machen. Doch ein Gespräch an der frischen Luft, im Garten ihres Hotels, das ist noch möglich. Ich treffe Rachel Podger am Tag nach dem geplanten Abschlusskonzert mit den Basler Studierenden. Und ich frage sie als erstes, was in ihr vorgeht in Zeiten wie diesen.
Ja, es ist schon eine komische Sache, diese Beschränkungen auf einmal. Und da ist die Musik sehr heilend, muss ich sagen. Also wir haben ja schon ein Konzert gemacht. Wir haben das ein Non-Konzert genannt. Da waren nur ein paar andere Studenten dabei. Das waren vielleicht 10 im Publikum. Die haben ganz, ganz laut geklatscht. Und wir haben auch unser Konzertkleidung angehabt und das war also schon wie ein Konzert. Wir haben so richtig durchgespielt und uns verbeugt und alles, ne?
Aber es war wie ein Geisterkonzert, oder?
Ja, so ein bisschen wie ein Geisterkonzert.
Haben Sie das vorher schon mal erlebt, dass Sie so vor leeren Rängen gespielt haben?
Nein, eigentlich nicht. Nicht vor leeren Reihen. Also man hat so ein inniges Gefühl, wenn man halt eine Aufnahme macht, ne? Da ist ja keiner da, also nur die Mikrofone sind da. Und vielleicht jemand, der das Cembalo, stimmt. Und da hat man so ein inniges Gefühl. Man spielt halt so für die Leere, aber man weiß ja, dass das für die Aufnahme ist. Und da stellt man sich dann halt anders ein und... Ja, aber sonst, nee, Konzert nicht. Nee, das ist schon einmalig. Stimmt.
Gehen wir noch ein bisschen zurück in die Woche, in der Sie als Dozentin an der Schola Cantorum Basiliensis mit den jungen Studierenden geprobt haben. Was haben Sie ihnen Grundsätzliches mitgegeben?
Also das Zusammenmusizieren natürlich und die Sprache der Musik. Und die kennen die Studenten natürlich alle. Aber natürlich jeder hat eine andere Einstellung dazu. Und dann klingt das verschieden bei allen. Ne? Und das zusammenzubringen ist dann so meine Aufgabe. Und auch den Klang zusammenzubringen. Zum Beispiel in den ersten Geigen, dann in den zweiten. Dann so ein richtig schöner, warmer, runder Klang mit gleicher Artikulation. Jeden Morgen habe ich Boga. Ich nenne das Boga. Das ist also Bow-Yoga, also Bogen-Yoga.
Wie sieht das aus?
Das sind so Übungen mit der rechten Hand und mit dem Bogen, also für Streicher. Und wir stehen dann alle so im Kreis um die ganzen Pulte herum. Und dann machen wir erst so in der Luft so Übungen für das Handgelenk und für die Finger und auch für den Arm. Und davor machen wir da so ein bisschen Auflockerung so um den Schultern und Kopf und den ganzen Körper eigentlich. Auch Atmung, Übungen. Und gerade für Streicher, das wird manchmal vernachlässigt, weil als Sänger oder Wind-Instrument-Spieler, da muss man natürlich atmen, um einen Ton zu erzeugen. Und eigentlich müssen wir das auch. Aber das wird vernachlässigt oder man vergisst es einfach, weil man auch ohne Atmung spielen kann.
Rachel Podger verfolgt das Unterrichten mit großer Leidenschaft. Das merkt man an diesen einfachen Dingen, die Studierenden zum gemeinsamen Atmen einladen. Auch mit Kindern und Jugendlichen Bogen-Yoga machen. Denn die Grundlagen sind das Wichtigste beim Musizieren. Und wer mit den richtigen technischen Grundlagen startet, der kommt auch musikalisch weiter.
We're going to explore some of the techniques that you need, especially with the bow.
Rachel Podger beginnt ihre Masterclasses mit einfachen Übungen für die Bogenhand. Sie sollen auf die grundlegenden Bewegungsabläufe beim Geigenspiel aufmerksam machen und die Geigerinnen und Geiger darauf vorbereiten, die Musik der Barockzeit so gut wie möglich gestalten zu können. Diese Musik mit schweren und leichten Taktzeiten, die immer auch Tanz ist. Ein Auf und Ab.
And we're going to imagine that the hand is a brush. And we're painting an imaginary wall.
Wir stellen uns vor, dass wir in der rechten Hand einen Pinsel halten und damit eine Wand streichen, in einer ruhigen, gleichmäßigen Bewegung.
And what we're aiming for is a kind of very smooth action and a very kind of creamy feel to it. Beautiful. Lovely. I sometimes call this bow yoga because it is a little bit like yoga. So don't forget to breathe at the same time.
Ruhige Bewegungen und gleichmäßiges Atmen. Alles wie beim Yoga. Nur, dass die jungen Geigerinnen und Geiger hier nicht auf einer Matte liegen, sondern im Kreis stehen und konzentriert mit der rechten Hand eine imaginäre Wand streichen. Rachel Podger lobt die flexiblen Handgelenke ihrer Schülerinnen und Schüler. Ein flexibles Handgelenk und flexible Finger seien enorm wichtig, um einen intensiven Klang zu erzeugen, sagt sie im Workshop.
That's beautiful. Yeah, see some really, really good flexible wrists there.
Nach ein paar weiteren Trockenübungen geht es endlich ans Instrument. Eine leere Saite streichen.
Number two. Okay, don't give it all away. Number three. That's good. Number four. Good, and number five. Very good. Yeah.
Rundes Armkreisen, imaginäres Wendestreichen, leere Saiten zum Klingen bringen. Das sind einige Elemente von Rachel Podgers Boga, dem Bogen-Yoga. Ich möchte von ihr wissen, macht sie diese Übungen auch vor ihren eigenen Konzerten?
Ja, ich versuche das zu machen. Manchmal mache ich es nicht. Ich habe jetzt neulich ziemlich viele Morgenkonzerte in Wigmore Hall. Ich habe da eine Residenz, mache die ganzen Bach-Sonaten-Partiten. Und die sind immer um 11 Uhr morgens. Und das ist sehr früh eigentlich.
Sind Sie ein Morgenmensch?
Nein, natürlich nicht. Ich bin ein Musiker. Nee, ich bin ein Abendmensch. Ja.
Rachel Podger kommt 1968 in Großbritannien zur Welt. Ihre Mutter ist Deutsche, ihr Vater Brite. Und sie wechselt auch im Laufe unseres Gesprächs immer wieder zwischen beiden Sprachen hin und her. Aber zurück zu den Eltern. Sie sind beide engagierte Hobbymusiker und singen im Chor von John Eliot Gardiner. Und sie nehmen ihre Kinder zu den Proben einfach mit. Rachel Podger hat als Kleinkind viel Musik um sich. Doch die Initialzündung, Geige spielen zu wollen, die kommt aus dem Fernsehen.
Ich weiß noch, als ich als kleines Kind, da leben wir noch in England, das war in der Nähe von London, und wir durften ein TV-Programm nach der Schule anschauen. So eine tolle Sendung, so für Kinder mit allen möglichen Backen und kreativen Zeug und Informationen und scientific stuff und ganz, ganz viele verschiedene interessante Sachen. Blue Peter, so hieß das. Genau, Blue Peter.
BBC One, Blue Peter.
Well, that was me on a crash course, taking some rather important tests. You can find out why I was taking them and how I got on a bit later on in the program.
Jedenfalls, einmal auf diesem Programm, da kamen ganz viele japanische Kinder und die haben alle Bach-Doppelkonzert gespielt. Die waren also aus Japan und die haben alle die Suzuki-Methode gelernt. Und angeblich habe ich da so rumgetanzt und hingezeigt, das will ich machen, das will ich machen. Naja, jedenfalls dann mit 5 habe ich dann meine erste Geige bekommen. Meine Eltern haben einen Lehrer kennengelernt, der um die Ecke wohnte. Er hat also Suzuki gelehrt.
Also mit Gehör, dass die ganze Gruppe gleichzeitig das durchs Gehör
genau,
lernt.
Genau, durchs Gehör, also keine Noten. Und alle kannten alle Stücke auswendig. Und die am weitesten waren, die standen dann in der Mitte und die kleinsten waren dann am Rand. Und dann haben wir alles durchgespielt. Und dann am Schluss war immer das Bach-Doppelkonzert mit 2 in der Mitte. Und dann haben alle gedacht, oh, vielleicht nächstes Mal kann ich das spielen. Oder vielleicht in ein paar Monaten darf ich das dann auch. Ne? Das war klasse. Ja.
Das ist ein guter Einstieg für Sie, die Suzuki-Methode.
Ja, für mich war das klasse, weil mein Gehör war ziemlich rege. Ich habe halt viel gesungen, meine Eltern haben viel mit uns gesungen. Mein Vater war in Cambridge als Junge im King's College Choir, hat eine sehr, sehr schöne Tenorstimme immer noch. Und die hat mein Bruder geerbt, der ist Sänger. Und meine Mutter hat eine sehr, sehr schöne, natürliche Sopranstimme.
Also ein richtiger Musikerhaushalt.
Ja, genau. Ja, viel Musik gemacht. Wir haben viel Familienkonzerte gemacht. Zu Ostern oder zu Weihnachten halt als Teil des Gottesdienstes und dann manchmal Charity-Concerts oder in Altersheimen oder war immer irgendwas los. Wir haben dann alles Mögliche gemacht. Wir haben gesungen als Familie, also vierstimmig Blockflöten gespielt. Meine Mutter spielte Gitarre und Cello. Mein Vater, also spielt immer noch. Ja, ganz viele Kombinationen, Trio-Sonaten, barocke Trio-Sonaten, weil mein Vater Klavier spielte und meine Mutter Cello und dann Julie und ich Geigen. Das war dann sehr, sehr praktisch und sehr einfach. Da gab es viele Möglichkeiten.
Rachel Podger, Sie sind Britin, aber Sie sind in Deutschland aufgewachsen, in Kassel. Wie ist denn Ihre Beziehung zu Deutschland?
Meine Mutter ist aus Hamburg und wir haben Verwandtschaft dort. Und da habe ich schon Kontakt zu, natürlich. Mein Bruder, der lebt in Wien, also der hat ein bisschen mehr so Beziehung zu der deutschen Sprache als ich. Ich spreche mit meiner Mutter Deutsch, aber wie Sie hören, es ist also manchmal fallen mir die Worte nicht ein. Aber sonst ist schon noch einiges da.
Wie war das denn damals in Kassel, Ihre Kindheit? Wie sind Sie da aufgewachsen?
Ah, es war ganz toll. Ich hatte echt eine tolle Kindheit. Meine Eltern sind sehr offene Menschen und musikalisch. Mein Vater ist Pfarrer. Und wir hatten immer viele Gäste. Und da war immer irgendwas los, entweder mit der Kirche oder musisch. Und so bin ich so in dieser Szene aufgewachsen. Und dann war ich in der Waldorfschule in Kassel und das war ganz, ganz toll. Da war sehr vieles Kreatives dort, so ganz viel Handwerken und viel Musik. Ganz, ganz toller Eurythmie-Lehrer, der das Orchester leitete, Peter Werner. Ja, also sehr reichhaltig, muss ich sagen. Wir haben sehr, sehr viele Symphonien einstudiert mit Peter Werner. Ich habe sehr, sehr viel gelernt von ihm. Einfach so, wie man probt, wie man eine Probe leitet, was man nicht tut, was man tut, was man sagt, wie man positiv ist. Ich habe sehr, sehr viel von ihm gelernt. Ganz toll.
Sie haben zunächst konventionelle Geige, also romantische Geige gelernt. Wie sind Sie dann mit dem Barock-Virus infiziert worden?
Ich war in einem ganz, ganz tollen Chor, junger Chor Kassel, unter der Leitung von Klaus Ulrich. Und wir haben sehr viel Early Music gemacht, Carissimi, Monteverdi, Schütz. Das hat mir sehr gefallen. Und dann weiß ich noch, als wir das Weihnachtsoratorium gesungen haben, da hatten wir dann das Hamburger Barockorchester. Und da waren zwei von den Geigen, die sind dann bei uns untergekommen. Und dann habe ich natürlich ganz, ganz viele Fragen gestellt. Warum haben sie keine Stütze? Und dann haben sie mir gezeigt und wir haben Duette gespielt. Und da habe ich gedacht, das ist ganz gut, gefällt mir. Ah, schöne Damenseiten und es klingt ja ganz anders. Und so, das war also so eine Aha-Situation für mich. Ich war da vielleicht 16. Ja, und dann hat sich das dann so ein bisschen entwickelt, dass ich dann in meinem Geigenunterricht, als ich Bach spielte, wollte ich also nicht die Schwergewichte auf dem Aufstrich spielen und nicht Vibrato spielen und diese ganzen Sachen. Und mein Lehrer damals, dem gefiel das nicht. Also der war so von der russischen Schule und der wollte gerne, dass ich viele Wettbewerbe mache. Und der hat mir dann laut und deutlich gesagt, das ist eine Mode, die vergeht, nimm das nicht an. You have been infected. Und dann habe ich so hier und da Unterricht genommen. Und da war mir das dann irgendwie schon klar, dass ich gerne Geige studieren wollte. Ich wusste nicht genau, wo. Und dann habe ich mich beworben. Und dann, als ich zur Guildhall kam, da war auch nicht sehr viel Early Music. Aber es gab einige, die das machen. Da habe ich dann eine Barockgeige bekommen. Und obwohl ich das eigentlich nicht durfte in meinem ersten Jahr, der Music Director sagte, nee, not in your first year. In your first year you need to establish your technique and your modern instruments and make sure that your teacher is fine with that. And then maybe you can specialize. Und ich habe mir dann gedacht, ach, meine Technik ist alles okay. Ich war da so ein bisschen presumptuous und ein bisschen arrogant, vielleicht halt jung und habe gedacht, ach, ich kann das schon verkraften, ein bisschen Barockgeige zu spielen. Weil ich hatte ja schon vor dem Studium probiert und ich kannte das schon seit, was für mich schien, seit Jahren. Und dann habe ich das sowieso gemacht. Und wir haben da so eine kleine Gruppe uns gemacht und dann haben wir einen Wettbewerb gemacht und das haben wir gewonnen. Das war die Gruppe, die heißt Palladian Ensemble. Wir haben in Deutschland ziemlich viel aufgeführt und viele CDs gemacht.
Welches ist Ihre liebste von denen?
Wahrscheinlich die erste, muss ich sagen. Das heißt An Excess of Pleasure. Thank you.
Und vermissen Sie manchmal so diese romantischen, großen Werke, Brahms, Tschaikowski, was Sie wahrscheinlich in Ihrem Studium alles gespielt haben?
Ein bisschen. Also ich vermisse nicht die Sensation, die Sensation, das zu spielen. Ich fand das immer schon, als ich noch moderne Geigerin war, hat mir das schon Spaß gemacht. Aber es war echt harte Arbeit, dieses Vibrato da ständig haben zu müssen, wenn man sich auch musikalisch dann da fühlte, gerade bei Brahms noch. Ich habe das irgendwie instinktiv schon, also ohne irgendwelche Backup von Informationen. Damals als Studentin hat mir das nicht gefallen, dieses Dauervibrato. Und als ich dann rausgefunden habe, dass es dieses Dauervibrato gar nicht gab zu der Zeit, auf einmal dachte ich, das ist ja interessant. Ich hatte das selber irgendwie, mir hat das nie gefallen. Und ich fand das sehr schwierig mit Klavier zu spielen, weil man immer sehr sharp, also immer sehr hoch. The pitch was always too high for the piano, gerade mit dem Vibrato. Ich konnte mir das nach einer Zeit nicht mehr anhören. Und ich finde, dass das heutzutage auch sehr schwierig, also moderne Recitals anzuhören, gerade wegen der Stimmung und dem Dauervibrato. Ich finde das total unmusikalisch, muss ich sagen. Es gibt natürlich sehr viele tolle Spieler, die das temperieren, das Vibrato, und dass das eher mit der Harmonie mitgeht, so wie zu alten Zeiten.
Aber auch in der Szene, in der alten Musikszene, ist Vibrato immer noch ein Streitthema, oder?
Ja, Streitthemen sind eigentlich eine positive Sache, weil alle zum Denken kommen, finde ich. Ja, natürlich ist es immer ein Streitthema, weil es gibt so viele verschiedene, so many conflicting theories. People say different things. And also you can interpret, if you take things out of context, you can really interpret things in a different way.
Beim Vibrato hängt vieles vom Glauben ab, sagt Rachel Podger, besonders wenn man die Dinge aus dem Kontext reißt. Für sie hängt Vibrato immer damit zusammen, was man gerade mit dem Bogen ausdrücken will.
But often the vibrato is talked about as something that goes hand in hand with the right hand, the expression of the right hand. So for me, the expression always starts in the right hand.
So the message. Das ist ein großer Unterschied zur modernen Spielhaltung. Da geht viel von links aus, ne?
Genau, ja, das geht total von links aus.
Sie sind ja schon sehr jung Professorin für Barockgeige geworden, mit 27 Jahren. Waren Sie da fast genauso alt wie Ihre Studenten?
Ja, das stimmt. Ja, da gab es eine Studentin, die war genauso alt wie ich. Die kam aus Amerika und die hatte schon Jura studiert, genau. Und hatte die Geige vermisst und dann ist dann nach London gekommen. Und jedenfalls, das war eine sehr interessante Erfahrung. Und am Anfang habe ich mir so gedacht, ich bin irgendwie jetzt fast gleich im Alter, wie kann ich da jetzt Lehrerin sein? Und ich war irgendwie so ein bisschen so self-conscious. Und das ging aber total weg, weil sie einfach sehr offen war und sie hatte schon ihre eigene Ausbildung und wir hatten da einfach mutual respect, also Respekt für einander. Und ich hatte ihr halt andere Dinge zu zeigen und beizubringen oder to guide her, to facilitate, als sie bisher hatte. Und das war also ganz natürlich eigentlich, das war nicht so schlimm. Also die erste Erfahrung, die ich hatte als Lehrerin, die war schwierig, muss ich sagen. Da wurde ich gefragt, also ein Jahr, nachdem ich das Studium abgeschlossen hatte an der Guildhall, da haben sie mich dann sofort gefragt, bitte komm zurück und mach so Coaching, so Baroque-Style, I think it was Baroque-Style. Da haben wir ganz viele Händel-Concerti Grossi gespielt. Und das war mit den the third years. Das waren die alle im dritten Jahr, also Four-Year-Kurs. In your third year you have Handel-Coaching with Rachel Podger. who's only a year older than you. So what can she tell you? Ja, und da habe ich mich schon so ein bisschen, wie mache ich das? Wie spreche ich die an? Und das musste ich also erstmal ein bisschen ausklügeln, wie ich das mache. Aber das gab sich dann. Ich war so ein bisschen scheu am Anfang, denke ich. Und da hat der Music Director bei einer Session so zugehört und ganz lieb zu mir danach gesagt, also mir nicht gesagt, was ich tun sollte, sondern einfach gesagt, Rachel, believe what you say. You know, just believe it. Das war so ein such good advice. Und dann nächste Session war ich irgendwie viel, ich war mehr gelassen und ich habe davon viel gelernt, muss ich sagen. Aber es war sehr, sehr anstrengend. Weil ich habe auf dem Job gelernt, wie man jetzt moderne Musiker, die vielleicht überhaupt nicht von Hierarchie im Takt, die überhaupt nichts kannten. Vielleicht so ein bisschen so von Barockmusik halt natürlich Bach, alle spielen Bach, wahrscheinlich nie Händel gespielt, hatten noch nie was, vielleicht den Messias kannten, aber fast nichts. Wo fängt man da an? Wo fängt man da an? Da habe ich mir also so richtig, musste ich mir wirklich so einen Plan zusammenstellen. Wie bringe ich das bei in einer musikalischen Weise, die also nicht, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, so you don't put them down, so you encourage them, so you're positive, but you don't make them feel bad that they don't know something, you know? So you're adding to their information, you're adding to their experience.
Wie unterrichtet man, ohne dass sich die Studierenden schlecht fühlen? Fragt sich Rachel Podger.
Because if you say, okay, don't play with vibrato, it's negative. Don't play so many beats in the bar, it's negative. You know, don't do this, don't do that. How can you turn it around and say, this is what we're looking for. Let's see if we can go for this beat and then not so much on the next beat.
You know, wenn man sagt, spiel nicht mit Vibrato, dann ist das negativ. Betone nicht so viele Schläge im Takt. Auch das ist negativ. Tu dies nicht, tu das nicht. Wie kann man das umdrehen und sagen, das ist das, wonach wir suchen? Lass uns schauen, wie wir das erreichen können. Zum Beispiel, wie viele Akzente sind in diesem Takt? Lass uns auf die Harmonie schauen. Okay, lass uns nur die Harmonie spielen. Und wenn man so Schritt für Schritt vorgeht, dann wird es plötzlich klar.
And so suddenly it becomes clear.
Was hat sich denn verändert in all den Jahren? Müssen Sie heute als Geigenprofessorin noch mehr unterrichten oder andere Dinge unterrichten? Zum Beispiel, wie man sich im Musikleben behauptet heute?
Ja, natürlich hat sich sehr viel verändert. Mir wird oft die Frage gestellt, how do I get into the business? What do I do? Who should I play to? Da ist sehr viel Ängstlichkeit natürlich, ne? Weil es so viele Spieler gibt heutzutage. How do I prepare for this audition? So I do that in my lessons, you know, we do a lot of stuff like that, we talk about that a lot.
Wir sprechen viel über diese Themen, wie man sich auf ein Probespiel vorbereitet, sagt Rachel Podger. Ich bringe auch meine Ideen ein und dann machen wir einen Businessplan.
What do you actually want to do? Make yourself a 5-year plan. Where do you want to be? I mean, just like in any business, where do you want to be in 5 years? Do you want to be performing in an orchestral situation? Do you want to be doing chamber music? Do you want to be doing solo? You know, is that realistic? Do you want to have made a CD? And what of? Do you want to maybe find a niche that someone else hasn't done yet? I mean, lots of niches are taken already. But there's always something. There's so much music that hasn't been done yet.
Wo möchtest du in 5 Jahren stehen? Möchtest du in einem Orchester spielen? Möchtest du mit Kammermusik auftreten? Oder als Solist? Okay, ist das realistisch? Möchtest du in 5 Jahren eine CD gemacht haben? Könntest du irgendeine Nische finden, etwas aufnehmen, das noch niemand aufgenommen hat, auch wenn fast alle Nischen mittlerweile besetzt sind? Aber es gibt immer irgendetwas. Es gibt so viel Musik, die noch nicht wieder gespielt worden ist. Vielleicht findest du etwas, das mit dir zu tun hat, mit deiner Heimat. Oder du legst den Fokus auf die Menschen, mit denen du gemeinsam musizieren möchtest. Oder du findest einen Sponsor und nimmst das auf, was der Sponsor möchte. Oder Musik von einem seltenen Ort. Es gibt so viel, das man machen kann. Man muss nur kreativ sein. Aber früher ist das natürlich anders gewesen. Es gab einfach nicht so viele Musiker.
I mean, there are lots and lots of different ideas you can have. You just have to be, you just have to think creatively. But that's very different, of course. Back in the day when I was starting out, there was masses of work. Not that many players. So it's completely different. I didn't have to think. I was just going from one thing to the next.
Element des Unterrichts von Rachel Podger ist auch das Improvisieren. Denn auf Improvisation basieren die meisten Stücke der Barockzeit. Auch wenn sie nicht frei mit den Studierenden an der Schola Cantorum Basiliensis improvisiert hat, so hat sie doch mit ihnen geübt, wie die Idee der Improvisation auch die Interpretation beeinflussen kann. Denn sie sagt, Improvisation ist Teil der Musik.
Es ist part of the music. Das gehört einfach dazu, das Improvisieren. Und wenn man jetzt Bach anschaut, da ist ja das Improvisieren ausgeschrieben. Also man kann was ganz Einfaches sich überlegen, zum Beispiel einfach einen Vierertakt und man hat 4 Schläge und 2 Harmonien. Und darüber hast du dann vielleicht eine Passage mit ein paar Sechzehnteln oder so. Und das kann man dann so ansehen wie eine Improvisierung von der Harmonie. Natürlich kann man das auch einfach nur als Melodie angucken. Aber wenn man sich auf die Harmonie bezieht, dann klingt das total anders. Und wenn man an Improvisation denkt, dann klingt das auch ganz anders, als wenn man nur Melodie und Klang spielt. Ich denke gerade an das Doppelkonzert von Bach. Zum Beispiel die erste Phrase. Das ist natürlich die Geste, ist da, und das ist D-Moll. Und du hast eine Harmonie. Und das ist, naja, das ist nicht eine sehr komplexe Improvisation, aber man kann das auch als Improvisation von D-Moll anschauen. Gerade dieses da-da-da-da-da. Nur diese Geste. Also es wäre so, als ob jemand dir sagt, okay, wir machen jetzt D-Moll und spiel also mal was in D-Moll. Es könnte auch was ganz anderes sein. Könnte höher anfangen und runtergehen oder vielleicht in der Mitte so ein bisschen herumgehen. Da-da-da-da-da. Einfach nur so ein Triller oder es könnte irgendwas sein. Und Bach hat das gewählt, dieses Jabba-dabba-da. Aber das zu erkennen, dass das nicht da-da-di-da-da, dass das nicht so gleiche Töne sind. Sondern da ist natürlich, die Geste ist natürlich sowieso da, von der Harmonie. Und sich das als Improvisation zu denken, dann klingt das ganz anders.
das üben Sie dann mit den Studierenden, sagen, jetzt improvisier mal D-Moll?
Also ich habe viel darüber gesprochen und wir haben viel mit Gestik gemacht und wir haben ziemlich viel Spaß gehabt mit dem Sprechen. Also wir haben den ganzen ersten Satz mit Dubi-Dubi-Du gemacht. Dubi-Dubi-Du, weil das B ist natürlich ein bisschen weniger, wenn man das, ist nicht Du-Du-Du-Du-Du, also alles gleich, sondern Dubi-Dubi-Du. Es ist ganz einfach, dann die Gestik zu haben. Und wenn es eine Synkopie gab, haben wir da gemacht. Dubi-Dubi-Du, Du-Du-Du-Du-Du-Du, da. Und das war ganz klasse, das hörte sich dann an wie die Swingle Singers und die hatten ganz viel Spaß dabei.
Johann Sebastian Bach spielt für Rachel Podger eine besondere Rolle, wie für viele Musikerinnen und Musiker. Deshalb wird sein Oeuvre auch so hoch geschätzt. So hoch, dass manche meinen, man dürfe es erst im hohen Alter einspielen. Rachel Podger ist einen anderen Weg gegangen. Mit nur 30 Jahren nimmt sie Bachs Solosonaten und Partiten auf CD auf. War sie damals schon bereit für dieses Gipfelwerk der Geigenliteratur?
Ja, das wurde sehr viel besprochen zu der Zeit. Warum jetzt schon als erste Solo-CD? Warum machen Sie Bach? Das ist doch das Schwerste.
Aber es klingt so leicht bei Ihnen.
Ja. Das war so eine Sache. Also, wenn man das jetzt aus dem... If you take it out of context, then it seems really strange. But actually, at the time, it was very natural. Because, of course, I knew them really, really well. I'd been performing them a lot. I'd even already been coaching and teaching, probably. Yeah, of course, I had. So to me, they were really good friends, actually.
Rachel Podger hat die Solosonaten und Partiten von Bach bereits vor der Aufnahme viel und lange gespielt. Sie seien wie gute Freunde für sie, sagt sie.
But they sort you out. So they don't just sort out your technique, but they also sort out your head and your heart and physically everything. They sort out everything. It was really, really good for me to do from a selfish point of view.
Sie fordern alles von dir. Deine Technik, deinen Verstand, dein Herz. Ich wollte diese Solosonaten und Partiten schon mit 11 Jahren spielen. Damals hatte ich einen sehr guten Lehrer aus Polen. Er hat mir sehr viel beigebracht. Aber bei Bach hat er gesagt, das kannst du erst spielen, wenn du 40 bist.
A fantastic teacher and taught me lots of really good modern technique, just violin playing. This is modern violin. And I said to him when I was 10, I think, or 11, I said, I want to play Bach. And he said, oh, no, you can't do that. You can only do that when you're about 40. So I had this thing in my head, okay, so I can't do that yet. It's far too hard. I can't play Bach. No, don't do it. And then, of course, I did do it, you know.
Natürlich habe ich sie trotzdem gespielt, für mich, jahrelang.
So when I was approached by Channel Classics and they said, hey, how about the Bach? We don't have a Bach violinist on our label doing that. And I thought, what? Goodness gracious, no, I've got to wait. I've got to live more. I've got to have kids first, or, you know, I've got to have lots of crises in my life first. But then they asked again and asked again. And I thought, okay, all right, yeah, I'll do this. And so I just did it.
Und als dann mein Label Channel Classics gefragt hat, was ist mit Bach? Wir haben keine Barockgeigerin in unserem Katalog, die das spielt. Da habe ich gedacht, oh Gott, nein, ich muss mehr leben, erst Kinder haben, mehr Krisen haben in meinem Leben. Aber dann habe ich die Aufnahme doch gemacht.
So, but then I, yeah, and then we just got on with it, and then I just, yeah, got into it. Took me a while to get into, but they were very flexible with time, and we just kept playing. At some point it got there.
Rachel Podger macht sich die Musik von Johann Sebastian Bach zu eigen, unabhängig davon, welches Instrument Bach vorn auf die Noten geschrieben hat. Denn Bach selbst hat seine eigenen Werke oft für mehrere Instrumente umgeschrieben. Warum also sollte sie als heutige Musikerin dies nicht auch tun? Rachel Podger spielt auf der Violine nicht nur Flötensonaten von Bach, sondern auch die berühmten Suiten für Violoncello. Eines der Flaggschiffe der Cello-Literatur, umgeschrieben für Violine. Das ist für Rachel Podger historisch informiert. Bach selbst hat dies mehrfach getan. Und Rachel Podger unterrichtet regelmäßig auch Cellisten und gibt ihnen Tipps, wann der Bogen mit welchem Gewicht auf der Saite streichen muss, um Schwung und Tanzrhythmus zu erzeugen.
Yeah, but then can we also differentiate da-da-da, yum, da-dum, da-arrive. So, a bit of timing. Lovely. Bit more gesture at the ornamented cadence. Time your bass. Yeah.
Rachel Podger spielt Bach, Mozart, bald auch Beethoven ein. Sie spielt aber auch Tartini, Bieber, Rameau, Leclerc. Sie leitet mehrere Ensembles, unterrichtet als Professorin, führt ein Festival. Sie ist erfolgreich. Doch die Zeiten für Musikerinnen und Musiker sind härter geworden. Deshalb frage ich Sie, wenn sie die Zeit zurückdrehen könnte, würde sie wieder Barockgeigerin werden?
It's a good question. Ja, ich glaube schon. Ja, ich meine, für mich geht es einfach um die Musik und nicht so sehr die Umwelt und wie viel man verdient. Ich meine, das ist so ein idealistic outlook. But I like to be idealistic. I'm not embarrassed about being idealistic. I hate all this emphasis on earning money. I actually really don't like it. I mean, obviously you have to do it, you know, when you have a family. But yes, no, I absolutely adore Baroque music. I would definitely do. Not do anything different, yeah.
Bei aller Liebe zur Musik, Rachel Podger hat auch ein Leben außerhalb des Musikbusiness. Mit ihrer Familie lebt sie in den grünen Hügeln von Wales, in Brecon. Und wenn sie nicht gerade Geige spielt, was ist dann ihre Lieblingsbeschäftigung?
Wahrscheinlich spazieren gehen, muss ich sagen, mit meinem Hund und meiner Familie, wenn sie mitkommen. Aber das ist ganz gut, wenn man einen Hund hat, dann muss man einfach raus. Und in jedem Wetter. Und ich lebe ja in Wales und da regnet es viel und das gefällt mir. Ich mag den Regen.
Und was haben Sie für einen Hund?
Das ist so ein Mix of Labrador und Kelpie. Ich weiß nicht, was das ist auf Deutsch. Kelpie. Es ist ein New Zealand Sheepdog. Der ist schwarz und der ist sehr, sehr intelligent und sehr lieb und weiß immer, wenn ich den Koffer packe, dann sitzt er immer in der Tür und will mich nicht rauslassen. Ja. Das ist dann immer sehr schmerzhaft, wenn ich dann immer weggehen muss.
Und umso schöner die Wiedersehensfreude dann.
Ja, ach, das dauert immer eine halbe Stunde. Wiedersehensfreude. Aber nicht nur von ihm, von mir auch.
Bringen Sie ihm was mit von Ihren Reisen?
Nee, nur ganz viel Liebe.
Das ist nur eine Mode. Die Barockgeigerin Rachel Podger. Das war die Passage auf SRF 2 Kultur von Jenny Berg. Redaktion Peter Bührli. Technik Chris Weber.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.